Guten Tag, hier ist es wieder, das bewährte Team von Brunswick Historica. Nach unserem Ausflug in die Forschungswelt schauen wir zurück in das 19. Jahrhundert und befassen uns mit der Braunschweiger Militärgeschichte. Unser heutiges Thema: die Abenteuer von Karl Genderer und Heinrich Dehnel als Artilleristen im Korps des Schwarzen Herzogs im Feldzug im Jahre 1809.
Ingemäß des mir gewordenen Befehls habe ich die Ehre, Ihnen bekannt zu machen, dass, nachdem das braunschweigische Land heute durch die Waffen des Kaisers der Franzosen und Königs von Italien erobert ist, ich beauftragt bin, davon von dem gegenwärtigen Augenblick an im Namen Gedachter seiner Majestät Besitz zu nehmen. Sie werden also diese Besitznahme sofort allen Ihren Untertanen bekannt machen.
Diese Deklaration verkündete der Bevollmächtigte Herr Malraison dem Ministerium des Herzogtums Braunschweig am 28. Oktober 1806. Somit beginnt die französische Fremdherrschaft. Im August 1807 bestimmt Napoleon per Dekret die Errichtung des Königreiches Westfalen. Herzog Friedrich Wilhelm geht nach Oels ins Exil. Von Braunschweig wenden wir uns nun zwei jungen Männern in Glatz zu. Glatz liegt in Niederschlesien im heutigen Polen. 1763 kam die Grafschaft Glatz in den Besitz Preußens. 1807 wurde die Festung von den Franzosen eingeschlossen und belagert. Nach dem Tilsiter Frieden wurden dort aber wieder preußische Artilleristen ausgebildet. Im Januar 1809 macht in der Garnisonstadt Glatz ein Gerücht die Runde, Herzog Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Oels sei auf der Reise nach Wien durch Glatz gekommen. Verkleidet als Kaufmann habe er in einem Gasthof logiert und wolle unter dem Schutz Österreichs ein Korps errichten. Dieses Korps soll als Verbündeter Österreichs kämpfen, sollte es zum Krieg mit Frankreich kommen. Viele wurden durch dieses Gerücht mit neuem Mut und Kraft versehen. Zu ihnen gehörten Karl Genderer und Heinrich Dehnel. Ein kleiner Kreis Soldaten besprach das Für und Wider. Einzelne Mitglieder dieses Kreises trafen sich mit Werbungsoffizieren des Herzogs an geheimen Orten. Jeder wusste, sollten diese Zusammenkünfte öffentlich werden, wären Festungshaft oder der Tod die Folge. Für Genderer und Dehnel waren nach dem Tilsiter Frieden durch die Begrenzung des preußischen Militärs auf 42.000 Mann kaum die Möglichkeit für eine Karriere gegeben. Deshalb fiel den beiden Soldaten die Entscheidung, ihr Glück beim Herzog zu suchen, nicht schwer. Im März 1809 verließen mehrere Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten der Kavallerie und Infanterie in der Grafschaft Glatz ihre Einheiten und begaben sich zu dem Sammelplatz des Korps in Nachod. Von der Artillerie traten zuerst der schon genannte Sekondeleutnant Genderer, der Korporal Platz und der Offizier Assig dem Korps bei. Dehnel und dessen Freund Deschamps hatten auch den Entschluss gefasst, sich dem Korps anzuschließen. Um den Verdacht zu vermeiden, waren beide am Abreisetag noch bei der Parade ihrer Einheit zugegen und gingen danach zurück in ihre Wohnungen. Am Nachmittag des 7. April 1809 gegen 2 Uhr verließen beide auf verschiedenen Wegen, im zivilen Rock, mit geladener Pistole in der Tasche und Säbel, die Stadt. Beide warfen einen letzten Blick auf die stark befestigte Stadt mit ihren großen Gebäuden, Kirchen, einem Felsenkastell mit Donjon, das die Stadt hoch überragt. Zuerst mit der Kutsche und dann zu Fuß machten sich beide in Richtung Nachod auf den Weg. In einer Gaststätte wurden beide von einem großen Kerl gefragt: Wollen Sie vielleicht auch zu den Schwarzen? Worauf Dehnel antwortet: Schämen Sie sich nicht, an einen in seiner Dienstpflicht begriffenen Soldaten eine solche Frage zu richten? Wir sind, führte Deschamps hinzu, beauftragt, Beurlaubte aus der Umgebung einzuberufen, da infolge der vielen Entweichungen heute der Befehl gekommen ist, auf der Grenze ein starkes Detachment aufzustellen. Der große Kerl und auch die anderen Bauern waren vorerst zufrieden.
Doch nun waren beide noch vorsichtiger und mussten eine sorglose und sichere Miene aufsetzen. Nach dem Abendessen gab es wegen schlechtem Wetter keine Aussicht auf baldige Fortsetzung der Reise. Ein junges Mädel verriet, dass ihr Bruder als Knecht in Böhmen arbeitete und beide gegen Trinkgeld führen würde. Auch sollen sie sich vor dem großen Kerl in Acht nehmen, der führt Schlechtes im Schilde. Das Angebot des Mädchens konnte ebenso eine Falle sein wie die harmlose Frage des anderen. Doch sie machte einen so ehrlichen Eindruck, dass Dehnel und Deschamps ihre vertrauten. Das Mädchen hielt Wort und auch der Wirt sorgte dafür, dass die Gäste genug zu trinken bekamen. Dehnel holte Papiere hervor und tat so, als suche er etwas. Dabei lag ein Pass mit Siegel oben auf. Der große Kerl hatte dies gesehen und zweifelte nun nicht mehr an den gewechselten Worten. Doch als gegen 10 Uhr der Wirt die anderen Gäste auf einen Scheidebecher einlud, verkündete der große Kerl, er würde bleiben und sich als Führer für den nächsten Morgen anbieten. Nun musste Dehnel schnell handeln. Er suchte das junge Mädel auf und vereinbarte, dass ihr Bruder beide gegen Mitternacht abholen solle. Die Flucht gelang, mit gezogener Pistole und im Schutz der Dunkelheit. Nach 3 Uhr in der Früh erreichten die drei das erste böhmische Grenzdorf Kaltwasser. Im nächsten Ort schliefen sie dann und erreichten am 8. April 1809 gegen 12 Uhr das Städtchen Nachod. Beide werden am Ortsrand von ihrem Kameraden Assig in Empfang genommen. Dieser bringt sie zu Kapitän Korfes. Sie erhalten Quartier für die Nacht. Am 9.4. sprechen sie am Morgen mit Korfes und werden danach dem Herzog vorgestellt. »Sind mir denn auch andere Artilleristen wohlgesonnen?«, fragte er Dehnel. Dieser bejaht die Frage und wird vom Herzog persönlich zum Dienst als Portopäe-Friedrich verpflichtet. Deschamps wird Feuerwerker.
Karl Genderer erhält am 1. April 1809 in Nachod vom Herzog Friedrich Wilhelm sein Patent als Premierleutnant und wird für die reitende Batterie angestellt. Leutnant Genderer zeichnet sich durch seine guten praktischen Fähigkeiten bei der Ausbildung der Artilleristen aus. Er schafft es innerhalb von wenigen Wochen, eine gut funktionierende Artilleriemannschaft auszubilden. Die Mannschaft der Artillerie ist sehr klein. Sie besteht aus Kapitän Korfes, Premierleutnant Genderer, Sekondeleutnant Platz und Feuerwerker Deschamps. Dehnel wird als Portepee-Fähnrich mit dem Wachdienst beauftragt. Aus der naheliegenden preußischen Artilleriegarnison in Glatz kommen viele weitere Artilleristen, um in den Dienst des Herzogs einzutreten. Mitte April treffen Pferde für die Artillerie ein. Leutnant Platz holt mit einem Detachement die Geschütze und Geschirre der Batterie aus Josefstadt. Die Batterie besteht aus 2 leichten, 7-pfündigen Haubitzen samt Ladezeug und Zubehör, 2 leichten, 6-pfündigen Kanonen, 8 Munitionskarren mit 240 Schuss für jedes Geschütz, nebst dazugehörigen Kartätschenbüchsen. Ende April werden 18 böhmische Trainknechte vom österreichischen Gouvernement an das Korps überwiesen. Die Uniform der Artillerie bestand aus einem schwarz verschnürten, mit 3 Reihen Knöpfe von gleicher Farbe besetzten Kollett. Der Kragen, die Aufschläge, Achselklappen und Schoßbesätze waren hellblau. Die über den Sporenstiefeln getragenen langen Reithosen waren aus schwarzem Tuch mit blauen Streifen und Lederbesatz. Als Kopfbedeckung diente ein mit Rosshaar und Totenkopf geschmückter Tschako aus schwarzem Leder mit Sturmbändern aus Messing. Das von Österreich in sehr guter Beschaffenheit gelieferte schwarze Lederzeug bestand aus dem Säbelkoppel mit Messingschnallen und einem Bandelier mit kleiner Tasche. Ein Husarensäbel und Pistolen bildeten die Bewaffnung. Die Offiziere waren ganz ähnlich wie die Leute uniformiert, trugen aber statt des Koletts einen sogenannten Oberrock. Auf dem Bandelier hatten sie ein vergoldetes, herzförmiges Schild mit den Initialen des Herzogs. Ihre Dienstabzeichen bestanden aus einem mit gelber Seide durchwirkten silbernen Portepee und einer gelbseidenen Schärpe.
Mitte April 1809 war der Krieg zwischen Österreich und Frankreich ausgebrochen. Herzog Friedrich Wilhelm hatte vorsorglich eine Schwadron Husaren in dem Grenzort Zittau stationiert. Diese wurden am 30. Mai von einer sächsischen Abteilung unter Oberst von Thielmann angegriffen und nach erbitterter Gegenwehr gefangen genommen. Nur der Offizier der Schwadron konnte fliehen und den Herzog informieren. Sogleich wurde ein Nachtangriff befohlen. Mit den Husaren und einem Geschütz wurden die Sachsen aus Zittau vertrieben. Danach marschierte das Korps über das Erzgebirge, um sich mit den österreichischen Truppen unter General Amende bei Dipoldiswalde zu vereinigen. Am 11. Juni erfolgte der Einmarsch der verbündeten Truppen in Dresden. Die Österreicher bezogen Quartier in der Stadt. Das Braunschweiger Korps wurde in der Vorstadt Wilsdruff einquartiert. Dehnel und sein Kamerad Michelet bezogen im Haus eines Kaufmanns ihre Zimmer und waren sehr froh über die sehr hübschen Töchter des Nachbarn. Am Abend verbrachten sie zusammen bei Brot und Wein ein paar schöne Stunden, aber diese wurden je durch Alarmsignale beendet. Sächsische Kavallerie hatte den Vorposten angegriffen und bis zur Barrikade am Stadttor zurückgedrängt. Sofort gingen die Husaren mit 2 Geschützen zum Gegenangriff vor. Die feindliche Kavallerie hatte sich aber wegen des Musketenfeuers am Tor schon in Richtung des Dorfes Brennerich zurückgezogen. Als die Husaren am Ortsrand ankamen, wurden sie mit einer Salve der dort eingerückten Infanterie der Sachsen empfangen. Sofort gingen die 2 Geschütze auf der Landstraße in Stellung und konnten von hier das ganze Dorf unter Feuer nehmen. Die beiden anderen Geschütze umgingen unterstützt von einer Schwadron Kavallerie das Dorf, um den Feind ins Kreuzfeuer zu nehmen oder beim Verlassen des Dorfes beschießen zu können. Die Infanterie ging vor und die Sachsen wichen unter dem Geschützfeuer nach Steinbach zurück. Dort kam es erneut zu einem Feuergefecht zwischen dem Korps und den Sachsen. Thielmann zieht sie über Wilsdruff und Limbach nach Nossen zurück. Leider kam es im Verlauf des Gefechtes durch einen Braunschweiger Husaren und andere Soldaten zur Ausschreitung. Der Herzog griff sofort hart durch, er ließ den Husaren erschießen und die anderen wurden unehrenhaft entlassen. Nach diesem Gefecht zog das Korps mit den Österreichern zurück nach Dresden und wurde dann in Meißen ab dem 14.06.1809 einquartiert. Später erhielt der General Amende aus Prag die Erlaubnis, um gegen die Sachsen in Richtung auf Leipzig vorzurücken. Es folgten Kavalleriegefechte am 22.06. bei Leipzig und Seitersheim. Der Herzog war unglücklich über die zögerliche Vorgehensweise des Generals und konnte ihn auch nicht dazu bewegen, energischer gegen die Sachsen vorzugehen. In der Folge konnten sich diese am 23.06. mit Westfalen unter D'Avignon vereinigen. Braunschweig und Österreicher gingen in Richtung Dresden zurück. General Kienmeier war inzwischen in Dresden eingetroffen und hatte den Oberbefehl über die Truppen in Sachsen und Franken übernommen. Von ihm erhoffte sich Friedrich Wilhelm eine Wendung des Kriegsgeschehens.
Dieser wollte sich umgehend mit einer Abteilung von 4000 Mann in Bayern vereinigen und setzte die Truppen in Bewegung. Gerade als das Braunschweiger Korps Nossen passiert hatte, tauchten bei Obermarbach westfälische Abteilungen auf. Das Korps ging auf einer Anhöhe in Gefechtstellung und Leutnant Genderer führte die Batterie oberhalb des Dorfes an der Heerstraße in Position, gedeckt durch Kavallerie. General Amende führte eine Kolonne Infanterie auf die Höhen bei Nossen. Nun fuhr feindliche Artillerie auf und es begann ein Gefecht zwischen den Batterien. Dies war aber ohne Wirkung, denn die Entfernung war zu groß. Die Sachsen gingen mit ihrer Infanterie in Jägerformation und nachfolgender Linie gegen die Stellung der Braunschweiger vor. Das Gefecht wurde von den Westfalen abgebrochen und ein folgender Nachtangriff des Herzogs konnte nur noch einzelne Gefangene einbringen. Die Westfalen hatten sich im Schutze der Nacht zurückgezogen. General Kienmeier formierte seine Truppen in zwei Marschkolonnen. Die Braunschweiger gingen mit der zweiten Kolonne unter Kienmeier, zu der auch Hessen und Österreicher gehörten, nach Bayern, um sich dort mit General Radivojevic zu vereinigen. Die erste Kolonne unter General Amende marschierte nach Dresden. König Jerome ließ sich tatsächlich dazu verleiten, der ersten Kolonne nach Dresden zu folgen. Die zweite Kolonne konnte in aller Ruhe über Chemnitz nach Zwickau marschieren. Dort rastete sie am 2.7. und erreichte am 4.7. dann Plauen. Es trennten sie nun nur noch wenige Marschstunden von der bayerischen Grenze. In der Nacht zum 6.7. erhielt General Kienmeier Meldungen aus Dresden und aus Bayreuth. General Amende war wegen der Übermacht Jeromes nach Böhmen zurückgewichen und General Radivojevic wurde von einer Division Franzosen unter General Junot aus Richtung Bamberg bedroht. Kienmeier beschloss, die Franzosen zuerst anzugreifen und setzte seine Kolonne in Richtung Hof und Plauen in Bewegung. Am 8.7. standen die Truppen bei Müncheberg hinter Hof, als aus Richtung Berneck und Gevres Geschützdonner zu hören war. Gegen Mittag des 8.7. vereinigten sich die Truppen bei Gevres. General Kienmeier verfügte nun über 9000 Mann. Der Feind hielt zwar die bessere Stellung, trotzdem wurde der Angriff befohlen. Der Herzog führte den rechten, General Radivojevic den linken Flügel, Kienmeier leitete das Zentrum. Um 2 Uhr am Nachmittag griffen die Braunschweiger an. Die Franzosen verteidigten sich und das Gefecht konnte von keiner Seite behauptet werden. Die Batterie wurde auf einer Anhöhe in Position gebracht und nahm die gegenüberliegende Infanterie unter Feuer. Korfes sendete eine Infanterieabteilung aus dem Bataillon Erbach zur Unterstützung. Zusammen mit Dehnel und der halben Batterie sollte eine schwach besetzte Höhe an der linken Flanke genommen werden. Als der Aufstieg geschafft und die wenigen Soldaten vertrieben waren, gingen die Geschütze in Stellung. Die Franzosen waren bereits im Zurückweichen begriffen. Ein paar Salven aus Dehnels Geschützen zeigten Wirkung. Inzwischen war ein starkes Unwetter aufgezogen. Heftiger Sturmregen machte dem Gefecht und allen Schießen ein Ende.
König Jerome erfuhr von dem Gefecht und setzte seine Truppe in Richtung Gevres in Marsch. General Kienmeier konnte nun, da Junot geschlagen war, seine ganze Truppe gegen Jerome einsetzen. Bei Oelsnitz war man auf die westfälische Avantgarde gestoßen. Jerome hatte inzwischen von der Niederlage Junots erfahren und zog sich schleunigst zurück. Bei Schleiz vereinigte er sich mit dem Oberst von Thielmann, dieser hatte gegen Amende gekämpft. Hier erwartete er den Angriff. Kienmeier beschloss, ihn in seinem isoliert stehenden Hauptquartier zu überfallen und gefangen zu nehmen. Das Korps Herzog Friedrich Wilhelms wurde mit dieser Aufgabe betraut. Am Abend des 13. Juli marschierte die Truppe über Mühltruff. Gegen 1 Uhr in der Nacht erfolgte der Überfall. Leider war die Aktion verraten worden. Als die Truppen sich Schleiz näherten, wurden sie entdeckt und Glockengeläut und Laternen warnten Jerome so rechtzeitig, dass er entfliehen konnte. Nun verlassen wir kurz die Braunschweiger mit ihrem Herzog und wenden uns einem anderen Ereignis zu, das den Feldzug in Böhmen je beenden sollte. Die große Schlacht an der Donau, die am 5. und 6. Juli 1809 geschlagen wurde, ging als Schlacht bei Wagram in die Geschichte ein. Nach ihr wurde eine Waffenruhe zwischen den Großmächten geschlossen. Der Herzog befürchtete zu Recht, dass, wenn es zum Friedensschluss käme, Österreich seine Truppen reduzieren und für das Korps keine Verwendung mehr hätte. Außerdem wäre es dem Herzog nicht möglich gewesen, seine Truppen weiterhin ohne Unterstützung zu unterhalten. Er fasste nun den folgenschweren Entschluss, nach Norddeutschland zur Küste zu ziehen und, wenn möglich, eine Volkserhebung zu bewirken. Sollte diese fehlschlagen, wollte er sich in einem norddeutschen Hafen nach England einschiffen. Am 21. Juli verließ das Korps Schleiz und erreichte am 23. Juli Zwickau. Hier wurden vorerst Munition und Bekleidung ergänzt. Zahlreiche neue Rekruten formierten das 3. Jägerbataillon und die Bildung der Ulanen-Schwadron wurde abgeschlossen. Seinen Entschluss teilte der Herzog seinen Offizieren kurz nach dem Abmarsch aus Zwickau am Morgen mit. Mehrere Offiziere der Infanterie und Kavallerie nahmen hiernach ihren Abschied. Am Mittag, während bei Gößnitz Halt gemacht wurde, wurden auch die einfachen Soldaten und Unteroffiziere mit den Plänen des Herzogs bekannt gemacht. Hierauf nahmen noch einmal an die 200 Soldaten ihren Abschied. Nun wurde der Marsch, der als Herzog Friedrich Wilhelms Zug durch Norddeutschland im Jahre 1809 in die Geschichte einging, fortgesetzt. Über Altenburg, Borna und Leipzig ging es nach Halle. Von Halle aus ging es weiter über Hettstedt nach Quedlinburg, das am 29. Juli am Vormittag erreicht wurde. Hier war gerade erst das Schützenfest auf dem grünen Anger des Schützenhofes zu Ende gegangen. Die noch aufgestellten Stühle und Tische waren gerade recht, um dort zu rasten und eine gute Mahlzeit einzunehmen.
Alarmsignale beendeten die Rast und es wurde in Richtung Halberstadt aufgebrochen. Dort war das 5. Westfälische Infanterieregiment unter dem Grafen von Werlingerode eingerückt. Dieses musste angegriffen und besiegt werden, sonst wäre das Unternehmen gefährdet gewesen. Jerome und Junot waren immer noch eine Bedrohung und mit diesem Regiment im Nordwesten hätte das Korps von drei Seiten umfasst werden können. Um 6 Uhr am Abend erreichte das Korps eine Anhöhe bei Haßleben. Halberstadt war von hier aus gut zu erkennen. Die Stadt war zu jener Zeit von einer Stadtmauer umgeben. Es gab 7 Tore mit Türmen in alle Himmelsrichtungen. Direkt unter der Mauer befanden sich viele Gärten und an der Straße aus Richtung Quedlinburg außerhalb der Mauern auch ein paar Häuser. Eine Infanterielinie des 5. Westfälischen Regiments war vor dem Kühlinger Tor in westlicher Richtung auf das Haßleber Tor aufgestellt worden. Sie stand dem Braunschweig direkt gegenüber. Der Herzog kam persönlich zu Leutnant Genderer und gab den Befehl, diese Truppe mit der ersten Kanone und Haubitze, die von Denel befehligt wurden, anzugreifen. Eine Kavallerieschwadron wurde als Bedeckung befohlen. Nun ging die Artillerie zusammen mit der Schwadron vor und feuerte aus einer Entfernung von ca. 220 Meter schnell nacheinander ein paar Salven Kartätschen auf die Infanterie ab. Diese suchte bestürzt das Weite und zog sich durch die Tore in die Stadt zurück. Die Tore waren nun verschlossen und innerhalb hatten die Westfalen Barrikaden aus Fuhrwagen errichtet. Die Türme und Stadtmauern wurden in den Bereichen der Tore besetzt. Major Korfes teilte nun die Truppen auf, um die Garnison in der Stadt anzugreifen. Die Artillerie unter Dehnel griff mit dem 1. Bataillon und den Scharfschützen die Westfalen am Kühlinger Tor an. Eine Kompanie des 1. Bataillons wurde zur Beobachtung nach Nordosten vor das Breite Tor befohlen. Die erste Position der Artillerie war aber zwischen dem Haßleber und Kühlinger Tor. Um schnell vor das Kühlinger Tor zu gelangen, wurde die Stadt umlaufende Straße genutzt. Selbst bei Laufschritt gab es genug Zeit, um von den Westfalen unter Gewehrfeuer genommen zu werden. Als die Spitze der Kolonne die Kreuzung von dem Tor erreichte, versuchten ein paar Soldaten es aufzudrücken. Da es an Sapeuren fehlte, konnte es nicht gewaltsam durch die Infanterie geöffnet werden. Das Feuer der Westfalen wurde heftiger und die Angreifer zogen sich in die nahe dem Tor stehenden Häuser zurück.
Die restliche Abteilung ging rechts und links der Straße in Stellung und nahm die Soldaten auf den Mauern und im Turm unter Feuer. Um aber auf Musketenreichweite kommen zu können, rückten die Soldaten in die Gärten unterhalb der Mauer vor. Es hatte durch den Anmarsch schon einige Verwundete und Tote gegeben. Nun kam Dehnel mit seinen Geschützen zum Einsatz. Das Tor wurde aus einer Entfernung von 75 Metern beschossen. Allein bei der Aufstellung fielen schon 2 Kanoniere aus. Da von der Außenseite nur Bohlen zu sehen waren, konnte kein Haltepunkt für die Geschütze gefunden werden. Viele Kugeln schlugen zwischen den Tragebalken hindurch. Mehr und mehr Artilleristen wurden getötet oder verwundet. Dehnel wurde selbst an der linken Hand verwundet. Das Feuer wurde unregelmäßig und die Bedienung der Haubitze ließ sich ablenken und beschoss die Soldaten auf dem Turm und der Mauer. Inzwischen war Leutnant Platz mit der Munitionskolonne näher an die Stadt herangerückt. Er hatte auf Befehl von Korfes einige Artilleristen der Reserve bei sich und verstärkte die Mannschaft an den Geschützen. Nun wurde auf den unteren Teil des Tores gezielt. Eventuell konnte damit ein dort vermuteter Querbalken getroffen oder aber eine Unterhöhlung erzielt werden. Jetzt traf auch Genderer am Kühlinger Tor ein. Zuvor hatte er ohne Erfolg versucht, mit einem anderen Geschütz das Johannistor zu öffnen. Zusammen mit Major Korfes eilte er zur Unterstützung an die Geschütze. Korfes richtete die Haubitze, Dänel feuerte sie ab. Michelet und drei Kanoniere luden sie. Platz und Genderer feuerten mit der Kanone. Sie wurden von Deschamps und zwei weiteren Kanonieren unterstützt. Nun konnte endlich der innenliegende Riegelbalken getroffen werden. Das Tor schwang etwas auf und die in der Nähe kämpfenden Soldaten stürmten mit lauten Hurra in die Stadt. Die Barrikade war schnell entfernt, der Turm und die Stadtmauer von feindlichen Soldaten gesäubert. Herzog Friedrich Wilhelm übernahm die Spitze der Angriffskolonne. Leutnant Genderer folgte mit der zweiten Kanone und Haubitze und Kavallerieunterstützung. Leutnant Platz und Dänel machten die erste Haubitze wieder mobil und die restliche, noch kampffähige Bedienung wurde diesem Geschütz zugeteilt. Unter Leutnant Platz folgten sie dann dem Herzog in die Stadt. Dänel sollte die erste Kanone wieder kampffähig machen und erhielt hierzu weitere Reserveartilleristen. Dies erwies sich als schwierig, da einige Zug- und Reitpferde getötet oder entlaufen waren. Bei der Munitionskolonne fand Dänel den Feuerwerker Hartmann sowie einige der entlaufenen Pferde. Auch zwei nur leicht verletzte Kanoniere fanden sich wieder bei ihm ein. So konnte er nach einer Stunde in die Stadt folgen. Er fand auf dem Markt die Geschütze von Leutnant Genderer.
Im weiteren Verlauf der Straßenkämpfe innerhalb der Stadt wurde Leutnant Genderer am Arm verwundet. Das Johannistor war mittlerweile aufgebrochen und weitere Braunschweiger strömten in die Stadt. Die Kavallerie stellte den Kontakt mit ihnen her. Die Artillerie wurde zuerst innerhalb der Straßen mit Kartätschen eingesetzt. Hierbei war der Beschuss aus den umliegenden Häusern so stark, dass diese wieder auf den Markt zurückgezogen und von dort aus gefeuert wurde. Die Infanterie säuberte die Häuser und war hierbei nicht zimperlich. Die Brüder Girsewald, beide bei den Husaren, nahmen den Grafen von Werlingerode gefangen. Die letzten noch kämpfenden Westfalen hatten sich in einem großen Haus am Ende der breiten Straße verschanzt. Als aber gegen sie ein Geschütz aufgefahren wurde, ergaben sie sich. Diese Kämpfe hatten bis in den Morgen des 30. Juli angedauert. 400 Soldaten waren gefallen oder verwundet, unter ihnen 20 Offiziere. Dänel, Genderer und Platz wurden noch am 30. Juli für ihre Taten befördert. Gegen 14 Uhr setzte das Korps seinen Marsch in Richtung Braunschweig fort. Dänel war nun mit dem Kommando der Reservekolonne beauftragt. Bei dem Dorf Hessen war wieder der Boden des Herzogtums betreten und hier wurde das Nachtlager aufgeschlagen. Am 31. Juli marschierte das Korps nach Wolfenbüttel. Am Nachmittag war dann Braunschweig erreicht. Das Lager wurde am Petritor aufgeschlagen. Hier blieb der Herzog bei seinen Truppen, nachdem er kurz das Schloss seiner Familie besucht hatte. Am 1. August erfuhr der Herzog von der Annäherung des Korps unter General Reubel aus nördlicher Richtung. Es bestand aus westfälischer und bergischer Infanterie, westfälischen Kürassieren und 10 Geschützen. Aus Richtung Süden rückte General Gratien mit holländischen Truppen heran. Der Herzog entschied nach kurzer Beratung, sich Reubel bei Olper entgegenzustellen. Bleiben wir am 1. August 1809 noch bei Dänel, der nicht an dem Gefecht bei Olper teilnahm, bevor wir uns Kapitän Genderer und Premierleutnant Platz und der Braunschweiger Batterie auf dem Schlachtfeld zuwenden. Dänel, der inzwischen zum Sekondeleutnant befördert worden war, musste bei der Reserve bleiben und hatte von Korfes eine besondere Aufgabe erhalten. Er sollte mehrere der Brücken, die in die Stadt führten, abreißen lassen. Dies führte er ohne zu fragen aus. Dann überprüfte er den Munitionsvorrat, um an Korfes Meldung zu machen. Was Dänel da erblickte, erschreckte ihn zutiefst. Er hatte vor nicht ganz 48 Stunden den Dienst bei der Reservekolonne aufgenommen, war aber bisher nicht dazu gekommen, die Bestände zu prüfen. Der Vorrat an Munition, besonders der für die Artillerie, war wegen dem Gefecht bei Halberstadt stark verringert. Sein Versuch, die Meldung Major Korfes am Nachmittag zu überbringen, war wegen dessen Aufmerksamkeit während des Gefechts nicht möglich. Dänel eilte zurück zur Reserve und beaufsichtigte den Abbruch der Brücken um die Braunschweiger Stadtmauer.
Wir bleiben nun bei Genderer und Platz und beobachten den Einsatz der Geschütze während des Gefechtes. Gegen 2 Uhr am Nachmittag war das Korps aus dem Petritor ausgerückt. Um die 200 Anwohner hatten sich dem Korps angeschlossen, ausgerüstet mit Musketen aus dem Gefecht bei Halberstadt. Olper liegt nordwestlich von Braunschweig an der Oker. Das Dorf wurde zuerst von 2 Kompanien unter Kapitän von Rabiel besetzt. 3 Kompanien des 1. Bataillons mit einer Kanone und Haubitze unter Genderer hatten den Olperberg besetzt. Das Gelände nördlich von Olper war teilweise schlecht einzusehen. Dies konnte den Ort, sollte der Feind von dort angreifen, unhaltbar machen. Deshalb beschloss der Herzog, die Truppen aus Olpa zurückzuziehen. Das 2. Bataillon hatte mit 3 Kompanien und der 2. Kanone und Haubitze unter Platz an der Schäferbrücke südwestlich von Olpa Stellung bezogen. Das Husarenregiment nahm die Position auf dem linken Flügel ein. Die Position der Geschütze ließ vermuten, dass der Herzog auf die Gefahr, dass ein Angriff auf Olpa nur ein Ablenkungsmanöver sein könnte, reagierte. Der Hauptschuss konnte auch zwischen Olpa und dem Pavischen Holz erfolgen. Es war eine gewagte Entscheidung, die Batterie bei nur 4 Geschützen zu teilen, aber die späteren Ereignisse zeigten, dass es richtig war. Gegen 3 Uhr und 4 Uhr am Nachmittag rückte westfälische Infanterie in das Pavische Holz ein und griff Olpa an. Ramiel räumte auf Befehl des Herzogs das Dorf. Gegen Abend griff Roy Bell mit Infanterie die Stellung am Olperberg an. Hier wurden sie durch Kartätschenfeuer der beiden Geschütze unter Genderer empfangen. Schnell zogen sich die Westfalen in den Schutz der Häuser zurück. Nun ging der Herzog zu Pferd mit seiner Infanterie zum Gegenangriff vor. Hierbei wurde Kapitän Ramiel tödlich verwundet. Dem Herzog wurde das Pferd unter dem Körper erschossen. Diese beiden Ereignisse demoralisierten die Soldaten so sehr, dass sie sich zurückzogen. Weitere westfälische Infanterie hatte sich inzwischen südlich des Pavischen Holzes aufgestellt und war dabei, eine Angriffskolonne zu formieren. Platz setzte rechtzeitig seine 2 Geschütze gegen diese Kolonne ein. Die zur Verstärkung in Gruppen durch den Wald gerittenen Kürassierer Roy Bells wurden sogleich heftig von den Braunschweiger Husaren attackiert. Eine starke Unordnung entwickelte sich unter den Westfalen und sie wichen zurück. Nun setzte Roy Bell seine Batterie mit 10 Geschützen gegen Platz an der Schäferbrücke ein. Diese war östlich des Holzes aufgefahren und setzte nach wenigen Schüssen das 1. Geschütz außer Gefecht und tötete den Richtkanonier. Bei einer Entfernung von etwa 1250 Metern war der Einsatz der Haubitze nicht effektiv. Platz ging ein paar hundert Meter vor und nahm die Batterie erneut unter Feuer. Eine Granate zerfetzte hierbei das Bein des westfälischen Batterieführers. Diese Situation hätte, wenn Major von Reichmeister mit dem 2. Bataillon vorgegangen wäre, vielleicht das Gefecht zugunsten der Braunschweiger entschieden. Er hielt sich aber strikt an die Befehle. Außerdem war das Bergische Infanterieregiment nördlich des Pavelschen Holzes noch intakt und hätte den Vorstoß wahrscheinlich abgefangen. Die westfälische Reserve wurde eingesetzt und so wurde die angeschlagene Batterie mit dem 2. Bataillon und den Husaren auf Braunschweig zurückgenommen. Durch diese Bewegung war auch die Stellung am rechten Flügel auf dem Olperberg nicht mehr haltbar. Gegen 7 Uhr am Abend zog sich der Herzog mit den restlichen Truppen, unter denen auch Genderer mit seinen beiden Geschützen war, auf Braunschweig zurück.
Am Abend, als die Kampfhandlungen zu Ende waren und die Protzen mit neuer Munition aufgefüllt wurden, war der Mangel noch deutlicher. Dehnel überbrachte nun diese Meldung und konnte die Sorge in Korfes Augen deutlich sehen. Er befahl Dehnel, niemand hiervon zu berichten. Viele Offiziere und auch Mannschaften hatten den Kampf gegen General Roy Bell und seine 6000 Mann und Kavallerie als ungleich empfunden. Aus Richtung Wolfenbüttel kam das Korps grad hier heran. 16 Offiziere nahmen hier erneut ihren Abschied. In der Nacht erhielt Friedrich Wilhelm überraschend die Nachricht, dass Roy Bell sich nach Norden zurückgezogen hatte. Die Gründe, weshalb General Roy Bell das Gefecht abgebrochen und sich zurückgezogen hatte, sind nie ganz geklärt worden. Für die Braunschweiger war es aber ein Segen. Am 2. August wurde der Marsch nach Norden fortgesetzt. Zum einen, um die Stimmung zu verbessern und zum anderen, um mehr Distanz zwischen sich und die nachrückenden Feinde zu bekommen. Um den Unmut, der sich weiter ausbreitete, entgegenzuwirken, marschierte das Korps am Morgen des 2. August nach Peine, wo kurz gerastet wurde. Nach einem weiteren Marsch erreichte die Truppe Burgdorf. Bei Sonnenaufgang am 3. August rückte das Korps in Hannover ein. Es wurde Quartier bezogen. Kaum hatte Dehnel bei einem Kaufmann am Esstisch Platz genommen, erreichte ihn die Meldung, dass in einer Kanonengießerei Geschütze gefunden wurden. Als er in der Gießerei ankam, standen dort auf dem Hof 4 neue Sechspfünderkanonen. Der Kanonier Zimmermann hatte sie versteckt zwischen den Öfen gefunden. Dehnel machte daraufhin dem Herzog Meldung. Bei dieser Gelegenheit konnte er an der offenen Tafel des Herzogs sogleich seinen Hunger stillen. Die Beutegeschütze wurden mit Postpferden bespannt und mit auf dem Marsch nach Neustadt am Rübenberge genommen. Am 4. August in Nienburg angekommen, fiel Dehnel gleich, nachdem er sein Pferd versorgt hatte, todmüde in ein Bett und schlief tief und fest. Weder die Alarmsignale noch der Wirt weckten ihn aus seinem Schlaf. Erst eine Magd traute sich ihm an die Schulter zu klopfen und so konnte er gerade noch in den Stall zu seinem Pferd laufen und ohne sich umzusehen seiner Truppe hinterherjagen. Erst in der Nacht traf Dehnel bei Hoya auf die Seinen und nachdem dort die Brücke abgebrochen wurde, marschierte das Korps am 5. August nach Sieke.
Major Korfes ging von hier mit einem Detachement nach Bremen, um den Feind über den Rückzugsweg zu täuschen. Diesem Detachement gehörten neben 150 Infanteristen und 40 Kavalleristen auch Leutnant Platz mit einer Haubitze und einer Kanone an. Platz hatte sich während eines Gefechts bei Bremen erneut als guter Offizier bewährt. Am 5. August gegen Abend erreichte das Korps Delmenhorst und musste von hier in der Dunkelheit auf einem Damm nach Hunterbrück weitermarschieren. Hierbei stürzten mehrere Wagen in die Tiefe und mehrere Soldaten kamen ums Leben. Viele Soldaten und Fahrer waren so übermüdet, dass ein Teil der Kolonne regelrecht einschlief. Doch der Herzog und der Rittmeister Graf von Wedel rüttelten die Wagenführer wieder wach. Am Morgen des 6. August überquerte das Korps dann die Hunte mit einer Fähre bei Huntebrück. Eine Kompanie und ein Geschütz blieben als Bedeckung zurück, um den nachrückenden Feind den Übergang zu verwehren und das Einschiffen des Korps zu decken. Als kein Feind erschien, dieser war nämlich Korfes und seinen Männern Richtung Bremen gefolgt, setzte auch die Bedeckung mit dem Geschütz über und erreichte unbelästigt Elsfleth. Die Infanterie musste weiter nach Brake marschieren, um hier mit der Kavallerie und weiteren Infanteristen eingeschifft zu werden. In Elsfleth wurde Denel zum Herzog gerufen. Hier wurde ihm mitgeteilt, dass Kapitän Genderer das Korps verlassen würde. Da Leutnant Platz noch mit Korfes unterwegs war, wurde Denel beauftragt, die Verladung der Artilleriemannschaft und Geschütze zu veranlassen. Die Munitionswagen sollten verkauft oder zerstört werden. Denel machte sich sogleich an die Umsetzung des Befehls. Mit ein paar Unteroffizieren setzte er mit einem Boot zu einem Schiff über, das für die Verladung geeignet schien. Das Schiff war jedoch schwer mit Korn beladen. Denel ließ es näher ans Ufer bringen. Da er keinen Abnehmer für das Korn finden konnte und viele Soldaten mit dem Verkauf der Pferde, den Kapitän Genderer leitete, beschäftigt waren, ließ er kurzerhand die Ladung in die Weser schütten. Die weitere Artilleriemannschaft war indessen mit der Zerlegung der aus Burgdorf mitgeführten Geschütze beschäftigt. Im Laderaum konnten alle Geschütze sowie die noch vorhandene Munition nach 15-stündiger harter Arbeit untergebracht werden. Am 7. August ging das Korps in Elsfleth und Brake an Bord. Denel konnte gerade noch sein Pferd verkaufen und erhielt Proviant für die Seereise, bevor er dem Herzog Rapport erstattete. Die Infanterie war schon flussabwärts unterwegs und Denel erhielt den Befehl, umgehend zu folgen. Die Fahrt weserabwärts verlief stundenlang ohne Zwischenfälle. Als das Schiff am 8. in der Gegend von Bremer Lehe ankam, bemerkte Denel, dass dort Dänen stationiert waren, die ein Schiff des Korps angehalten hatten. Denel ließ sofort den Kurs zum gegenüberliegenden Ufer ändern. Dies erwies sich als Fehler, denn dort lief es auf eine Untiefe, unweit einer dänischen Geschützbatterie. Da Ebbe herrschte, war erst in Stunden mit der Flut und dem Freikommen des Schiffes zu rechnen. Schiff auf Schiff fuhr vorbei, unter ihnen auch das, auf dem sich der Herzog befand. Die Artilleristen hatten Glück. Die Weser war an dieser Stelle so breit, dass die Dänen keinen Treffer landen konnten. Auch auf den vorbeifahrenden Schiffen konnte kein ernster Schaden verzeichnet werden, obwohl alles versucht wurde, das Schiff des Herzogs zu beschädigen. Glücklicherweise machten die Dänen keinen Gebrauch von den am Ufer liegenden Kähnen. Außer zwei Pistolen hatten die Artilleristen neben den zerlegten Geschützen nämlich keine Waffen an Bord. Endlich machte die steigende Flut das Schiff wieder klar und am 9. August erschien nördlich von Oldenburg an der Wesermündung ein kleines englisches Geschwader. Unter dem Donner von salutierenden Geschützen bestieg der Herzog eines dieser Schiffe.
Die Insel Helgoland wurde am 10. August 1809 erreicht. Dort bekam Denel mit vielen weiteren Soldaten wieder festen Boden unter den Füßen. Viele hatten auf der Überfahrt Bekanntschaft mit der Seekrankheit gemacht. Denel sah auf Helgoland Berge von Kaffee, aß sein erstes englisches Beefsteak und war von dem Anblick des Meeres überwältigt. Mit einem letzten Blick auf das am Horizont als dünner, dunkler Streifen zu erkennende Festland begab er sich wieder auf sein Schiff. Um nun die Reise nach England fortzusetzen, wurde Denel wie alle anderen auf englische Schiffe verteilt. Die Artilleristen und er selbst fuhren auf der 12-Kanonen-Brig Richmond. Oberst von Bernewitz und weitere Offiziere waren ebenfalls an Bord. Die Überfahrt war alles andere als ruhig. Das Wetter machte der Nordsee alle Ehre. Starker Wind und Sturm trennten die Brig von den anderen Schiffen des Geschwaders. Der Mangel an frischer Wäsche und die Kost, die sich doch deutlich von der an Land unterschied, und die viele wieder befallene Seekrankheit machten die Überfahrt sehr unangenehm. Am 22. ging die Richmond an der englischen Küste vor Anker. Hier kam es zu einem gefährlichen Zwischenfall. Als von Bernewitz mit anderen Offizieren an Land gehen wollte, stellten sich ihnen einige Soldaten und Unteroffiziere des Korps in den Weg. Auf dem Zug war das Gerücht entstanden, dass die Engländer die Offiziere von der Truppe trennen und nach Indien oder Afrika senden würden. Um dies zu verhindern, stellen sich die jungen Soldaten ihren Offizieren in den Weg. Oberst von Bernewitz versuchte, den Soldaten zu besänftigen. Als dies misslang, wandte er sich an den Kommandeur der Richmond. Dieser setzte sogleich Flaggensignale, um der Hafenbehörde Mitteilung über die Meuterei der Braunschweiger zu erstatten. Bald darauf konnten die Beteiligten sehen, wie auf einem größeren Kriegsschiff in der Nähe die Stückpforten geöffnet wurden und Seesoldaten in die Wanten stiegen. Ein Boot mit einem englischen Offizier und einem Sergeanten, der Deutsch sprach, legte an der Brigg an. Der Sergeant versuchte in deutscher Sprache den Tumult zu beenden und die Soldaten zu beruhigen. Dies schlug fehl und der Ruf »Werf den roten Hanswurst ins Wasser« erschallte. Doch die meisten waren jetzt durch die Worte des Sergeanten und die auf sie gerichteten Kanonen eingeschüchtert. Die Meuterer gaben auf und ein älterer Offizier bat von Bernewitz, mehrere Unteroffiziere und Soldaten mit an Land zu nehmen, um zu zeigen, dass alles nur ein Gerücht war. Diese Bitte wäre in einer anderen Armee als Schwäche gesehen worden. Aber das Korps war unter diesen Umständen eben keine dieser Armeen. Von Bernewitz gab der Bitte nach und nahm Soldaten mit an Land. So endete die Meuterei auf der Richmond friedlich.
Auch Dehnel war unter den Soldaten, die von Bernewitz mit an Land nahmen. Er nutzte die Gelegenheit, um seine Kleidung wieder in Ordnung zu bringen. Wieder auf dem Schiff angekommen, war sein Geldbeutel leer und sein Kopf voller Eindrücke dieses fremden Landes. Am 26. August lichteten die Schiffe die Anker und brachten die Braunschweiger zu ihrem vorläufigen Bestimmungsort, der Isle of Wight. Nach der Landung übergab Dehnel alle Artillerievorräte an einen englischen Artillerieoffizier. Die Artilleristen wurden nach Freshwater Barracks verlegt, wo sie auf Leutnant Platz und seine Mannschaft trafen. Nachdem sich die Truppe dort so gut wie es ging eingerichtet hatte, nutzte Dehnel die Gelegenheit, die nähere Umgebung zu erkunden. Schnell hatten die Soldaten ihren Sold beim Besuch von Gaststätten und anderen Vergnügungsorten ausgegeben. Dehnel machte dabei keine Ausnahme. Die wenigen Ersparnisse reichten nicht einmal für die neue Uniform, die Dehnel benötigte, und so sah er bedrückt in die Zukunft. Er musste Schulden machen, wie viele seiner Kameraden auch. Auch der Herzog weilte zeitweilig auf der Insel. Seinem Wunsch, das Korps zu reorganisieren, zu verstärken und wieder auszurüsten, war man auf englischer Seite nicht nachgekommen. Das Korps sollte zwar in englischen Dienst übernommen werden, dann jedoch nach Gelegenheit und Belieben eingesetzt werden. Auch der Mangel an Ausbildung sowie der schlechte Zustand der Uniformen trugen nicht dazu bei, den Unmut des Herzogs zu mildern. Es gab deshalb bei einer Truppenrevue viele Verweise. Der Vertrag über die Verwendung der Braunschweiger in englischem Dienst brachte bald organisatorische Veränderungen mit sich. Die Artillerie wurde der Kavallerie als drittes Schwadron zugeteilt. Es sollte gemäß Vertrag nur ein Infanterie- und ein Kavallerieregiment geben. Außerdem wurde die Anzahl der Kavallerieschwadronen von 10 auf 6 reduziert. Dies hatte zur Folge, dass 4 Kapitäne und 8 Leutnants auf Wartegeld gesetzt wurden. Zu ihnen gehörte auch Dehnel. Hiermit endet der erste Teil zur Geschichte der Braunschweiger Artillerie. Die Abenteuer von Karl Genderer und Heinrich Dehnel als Artilleristen im Korps des Schwarzen Herzogs im Feldzug im Jahre 1809. Am Mikrofon waren heute für Sie
Detlef Mugay,
Daniel Wesselhöft
und Frank Brandes.